Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
In Rostock, da geht heute der Prozess im Fall Fabian weiter. Astrid Pankok, was ist für den heutigen dritten Verhandlungstag denn geplant?
Im Mittelpunkt steht der Vater des getöteten 8-jährigen Jungen. Er wird heute als Zeuge vernommen und dafür will sich das Landgericht Zeit nehmen. Das Landgericht hatte seine Vernehmung am vergangenen Donnerstag nach knapp 3 Stunden unterbrochen. Wiebke Heiden, du warst heute Vormittag im Gerichtssaal. Was ist denn in der Zeugenvernehmung des Vaters bislang herausgekommen?
Im ersten Teil der Vernehmung heute ging es, wie auch schon am vergangenen Donnerstag, um die Beziehung zur Angeklagten Gina H. Vom Kennenlernen bis hin zur Trennung im vergangenen August. Der Vater von Fabian schilderte zunächst eine harmonische Beziehung. Gina H. hätte sich um den Haushalt, Tiere und das Kind gekümmert. Er selbst sei arbeiten gegangen. Das sei letztendlich laut Fabians Vater auch ein Trennungsgrund gewesen. In der Vernehmung heute sagte er zwar, dass er die Angeklagte nur in manchen Monaten finanziell unterstützt hätte, Sprachnachrichten zwischen Fabians Vater und Gina H. kurz nach der Trennung, aber auch einen Monat später zeichneten ein anderes Bild. In einer sagte er zum Beispiel, dass er viel arbeiten gehen musste, damit die Angeklagte ihre Rechnung zahlen konnte und dass er ihr eigentlich andauernd Geld gebe. Der Richter verwies zum Beispiel auch an einigen Stellen auf diesen Widerspruch und belehrte den Zeugen nochmals, die Wahrheit zu sagen.
Okay, wie geht's denn heute weiter in dem Prozess, Wiebke?
Der Vater von Fabian wird den gesamten Prozesstag weiter verhört. Unter anderem geht es noch um die Frage, wann und wie er vom Tod seines Sohnes erfahren hat. Laut dem Richter wird es eine Vielzahl von weiteren Sprachnachrichten zwischen dem Zeugen und Gina H. geben, zu denen der Richter Fabians Vater dann auch weiter befragen wird.
Danke, Wiebke Heiden, live aus Rostock, über die Fortsetzung des Prozesses um den gewaltsamen Tod des 8-jährigen Fabian aus Güstrow. Auch heute gibt es wieder einen Podcast über alles, was bei der Verhandlung wichtig war, zu finden bei ARD Sounds und in unserer NDRMV-App und auf ndr.de/mv. Das hat in Leipzig und darüber hinaus viele Menschen erschüttert. Mit 70 bis 80 Stundenkilometern ist ein Mann gestern durch eine Fußgängerzone in der sächsischen Stadt gefahren. 2 Menschen starben, 3 wurden schwer verletzt und die Gesamtzahl der Verletzten ist noch unklar. In Leipzig versuchen die Menschen heute, den Spagat zu schaffen zwischen Trauern und Rückkehr zum Alltag. Aus Leipzig berichtet Silke Michaelis.
Nach der Amokfahrt in Leipzig soll der Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes in 2 Fällen sowie wegen versuchten Mordes. Sein Motiv ist noch unklar. Der 33 Jahre alte Deutsche war unmittelbar nach der Tat in seinem Wagen festgenommen worden. Bei der Amokfahrt starben 2 Menschen, eine 63 Jahre alte Frau und ein 77-jähriger Mann. Die genaue Zahl der Verletzten ist weiter unklar. Die Staatsanwaltschaft erklärte, viele Menschen hätten sich selbstständig zum Arzt begeben. Die Stadt will ihr gesamtes Sicherheitskonzept noch einmal prüfen. Der Tatverdächtige war ungehindert in die Fußgängerzone eingefahren. Erst am Ende der belebten Einkaufsstraße wurde er durch Poller gestoppt. Die christlichen Gemeinden haben für 17 Uhr zu einer ökumenischen Gedenkandacht eingeladen. Mit der Andacht in der Leipziger Nikolaikirche soll Raum für Ratlosigkeit, aber auch für Trost und Hoffnung entstehen, teilte der Kirchenbezirk mit. Daran will neben Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer teilnehmen.
Leipzig, einen Tag nach dem Tod von 2 Menschen durch eine Amokfahrt in der Fußgängerzone. Das war Silke Michaelis aus Leipzig. Und jetzt weiter mit Meldungen. Ermittler suchen in Plate bei Schwerin weiter nach verstecktem Diebesgut. Es geht um rund 3 Kilo Gold und auch Bargeld. Beides wird auf dem Grundstück eines Mannes vermutet, der wegen seiner Beteiligung am Überfall auf ein Museum im bayerischen Manching verurteilt worden ist. Diebe hatten dort im November 2022 mehr als 2000 Jahre alte Goldmünzen gestohlen. Der Großteil ist bislang verschwunden. 3 Tage nach der Freilassung des Buckelwals in der Nordsee geht das Deutsche Meeresmuseum davon aus, dass das Tier nicht mehr lebt. In einer Mitteilung der Experten heißt es, die letzte nachweisbare Sichtung des Buckelwals im offenen Meer sei vom 2. Mai. An diesem Tag war der Wal aus dem Lastkahn in die Nordsee gelassen worden. Seitdem sei unklar, wo sich das Tier genau befinde und in welchem gesundheitlichen Zustand es sei. Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe er nicht genug Kraft gehabt, um länger im tiefen Wasser zu schwimmen. Das Meeresmuseum Wilhelminstraße und fordert von der privaten Rettungsinitiative genaue Informationen, unter anderem über das exakte Modell des Trackers, wie es am Wal befestigt wurde und die Freigabe der kompletten bislang gesendeten Daten. Heute Abend gibt es wieder einen NDR-Talk vor Ort. Thema in Zirchow auf Usedom ist die Verkehrssituation auf der Insel. Vor allem im Sommer, wenn viele Urlauber auf Usedom sind, kommt es im Straßenverkehr dort regelmäßig zu Staus. Experten und Zuschauer werden über Möglichkeiten für eine Verbesserung der derzeitigen Lage diskutieren. Sie können die Diskussion heute Abend verfolgen, bei uns in der NDR-MV-App zu sehen in einem Livestream. Was ist in unserem Dorf los, in unserer Stadt oder Gemeinde? Was läuft gut, was nicht? Darüber berichten wir im NDR jeden Tag. Eine wichtige Aufgabe des Lokaljournalismus. Es geht um Wahrheit und Wahrhaftigkeit, um Fake News keinen Raum zu geben. Heute zum Tag des Lokaljournalismus wollen wir Ihnen einen Überblick geben, welche Informationsangebote es in Mecklenburg-Vorpommern neben dem NDR noch gibt. Ingo Bötig berichtet.
Sie kümmern sich um das, was vor Ort passiert, was gut läuft oder auch nicht. Lokaljournalisten in Mecklenburg-Vorpommern. So wie Antje Rußbild vom Online-Magazin Wir sind Müritzer.
Eigentlich bin ich wirklich leidenschaftliche Lokalreporterin, weil man ist dicht an den Menschen dran. Ne? Man kriegt auch unmittelbar das Feedback von den Leuten und ich brenne einfach dafür. Und das schon seit ganz, ganz vielen Jahren.
Für Lokaljournalismus stehen natürlich auch wir vom NDR mit unseren landesweiten Regionalstudios, die Ostsee-Zeitung und der Nordkurier, zu dem inzwischen die Schweriner Volkszeitung gehört. Klassische Printmedien, deren Abozahlen kontinuierlich sinken, die aber längst auch online stark präsent sind. Auf die Frage, was das Besondere an Lokaljournalismus ist, sagt der Chefredakteur des Nordkurier, Gabriel Kortz.
Jeder aus Anklam redet über das, was unsere Lokaljournalisten in Anklam machen. Und wir erreichen da alle Milieus, die ansonsten, wenn man das durch die bundesweite Brille sieht, immer weiter auseinanderdriften. Und wir berichten über Themen, über die berichtet werden muss. Eine funktionierende Gesellschaft braucht das.
Das große Pfund guter Lokaljournalisten ist vor allem, dass sie immer wieder vor Ort sind, dass sie die Menschen im Dorf, in der Gemeinde, in der Stadt kennen und im besten Fall sie ihnen vertrauen. Corinna Pfaff vom Deutschen Journalistenverband MV erklärt, warum.
Da, wo Lokaljournalismus nicht mehr vorhanden ist, wie wir das in vielen Regionen der USA haben, da steigen Korruption, da steigt Kriminalität, da steigt die Polarisierung, da steigt die Uninformiertheit unter den Menschen.
Dieses Vertrauen gilt es jeden Tag neu zu gewinnen, mit sorgfältiger Arbeit der Lokaljournalisten vor Ort und in den Redaktionen.
Heute ist Tag des Lokaljournalismus. Das war Ingo Bötig aus unserer Aktuellredaktion. Deutschland ist Weltmeister bei der Vielfalt an Brotsorten. Es gibt 3200 verschiedene. Wenn Sie im Supermarkt Brot kaufen oder beim Discounter, dann ist das nicht ganz so auffällig. Das Brotangebot ist dort meistens eher überschaubar. Hinter der Vielfalt stecken die traditionellen kleinen Bäckereien, die als Handwerksbetrieb ihr Brot backen. Und ihre Arbeit wird heute gefeiert, denn heute ist auch Tag des Brotes. Jürgen Drewes aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur hat einen besonders kreativen Meister seines Fachs in Teterow getroffen.
Olaf Jarecki ist Bäcker in dritter Generation. Sein Betrieb ist heute der einzige in der Bergringstadt. Vor rund 100 Jahren waren es noch 26. Großbäckereien und Discounter machen es den Handwerksbetrieben zunehmend schwer, wirtschaftlich zu überleben. Bundesweit haben über 4000 kleine Bäckereien allein in den vergangenen 30 Jahren aufgegeben. Wer weiter am Markt bestehen will, muss sich etwas einfallen lassen. Olaf Jarecki bereitet gerade sein Tomatenbrot vor.
Das ist durch Zufall entstanden. Der Gärtner ist auf mich zugekommen, ob ich nicht ein paar Tomaten verarbeiten könnte, die er nicht verkaufen kann. Er baut die ja selber an und die verbacken wir. Saisonartikel, die sind dann schon gefragt. Das mögen die Leute.
Und auch das Mehl kommt von einem Nachbarn.
Ja, genau. Wir arbeiten mit der Windmühle Alkan zusammen. Roggenvollkornmehl, Dinkelvollkornmehl in Bioqualität. Mit dem Müller arbeiten wir jetzt schon ein paar Jahre zusammen. Holt sie das von Landwirten aus der Region und vermalt das. Das ist schon richtig gut.
Auf Tomate folgen rote Beete und Möhren und im Herbst Kartoffel- und Wirsingkohlbrot mit einem extra großen Kohlblatt als Boden. Allerdings vieles ist teurer geworden. Rohstoffe, Energie, Transport. Heute am Tag des Brotes ist einmal mehr Gelegenheit, die Politik auf die Sorgen und Nöte der Handwerksbetriebe aufmerksam zu machen. Als Vizechef der Bäckerinnung im Land ist Olaf Jarecki ein engagierter Interessenvertreter seiner Branche.
Wir geben unsere Wünsche dort ja auch weiter beim Tag des Brotes, dass nicht zu viele Regulierungen stattfinden, nicht zu viele Vorgaben. Wir müssen Zeit haben, um neue Produkte zu entwickeln, um uns um unseren Betrieb zu kümmern, ne? Und nicht nur den Staat zu füttern mit Daten. Und kommt noch die EU dazu, die im Rücken steht, die Zuckersteuer beim kleinen Handwerksbäcker sollte man die Finger davon lassen und soll den backen lassen.
Beispielsweise ein tolles Roggenbrot, so wie es zuvor schon viele Generationen in den Ofen geschoben haben. 2026, das Brot des Jahres.
Ein Sauerteig-Möhrebrot, das ist ein hundertprozentiges Roggenmehlbrot, also ohne Weizen. Also es gibt ja gewisse Backtraditionen, die wir auch erhalten wollen, wie das Roggenmischbrot, aber man muss auch mal was Neues probieren.
Viele Handwerksbäckereien im Land bieten heute am Tag des Brotes Verkostungen an.
Ja, da gibt es also eine ganz große Brotvielfalt durch handwerkliche Produktion in kleinen Bäckereien. Jürgen Drewes war das von einem Betrieb in Teterow.
Ich weiß mal nicht, ob man es hört, aber mein Bauch knurrt jetzt noch mehr als vorher. Dankeschön dafür. Das war die